die meisten Politikmaßnahmen und auch so die Kultur und die Gespräche, die geführt werden und auch die Panel-Diskussionen, das sind ja immer noch Schönwetterveranstaltungen. Tatsächlich aber sind wir im Krieg. Also im Internet findet hybride Kriegsführung statt. Die NATO spricht das genau so aus. Und wenn man das erstmal so let that sink in, wenn man das sich vor Augen führt und sieht, dass sich in dem konkreten Bereich unser wichtigster Verbündeter schon komplett verabschiedet hat eigentlich und was ganz anderes macht, dann ist das schon alarmierend.
Herzlich willkommen zum Inside Talk, unser Sonderformat von Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich heiße Christoph Bosek und heute bekommen wir erstaunliche Einblicke in das wichtige Thema Missinformationen oder auch Desinformation, Fake News, der Kampf um die Meinungsvorherrschaft im Internet. Das ist mit Sicherheit eine Art Manipulation, die ganz, ganz oft immer noch unterschätzt wird und die zum Beispiel auch gerade zu Wahlzeiten besonders wichtig ist zu verstehen. Meine beiden Experten Olaf Steenfatt und Anton Klees kämpfen jeden Tag gegen Fake News, Scammer, aber auch teilweise gegen staatliche Bad Actors. Sie bauen Technologie und entwickeln zum Beispiel internationale Standards zur Bekämpfung von Fake News. Ich freue mich sehr, die beiden für unseren Podcast heute gewonnen zu haben. Herzlich willkommen Olaf, herzlich willkommen Anton.
Hallo Christoph.
Danke für die Einladung.
Ich würde mal versuchen, für die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen eure Kompetenzen auseinanderhalten zu wollen. Also ich würde jetzt erstmal euch so beschreiben, der Anton hat große technische Kompetenz im Umgang und zum Beispiel mit dem Analysieren von Daten und der Olaf hat große journalistische Kompetenz im Umgang mit Themen und Informationen. Ist das erstmal als erste große Unterscheidung zwischen euch so in Ordnung?
Denk schon, ne?
Ja, ist gekauft.
Ja. Ja, okay, perfekt. Dann würde ich erstmal anfangen, Olaf, mit dir. Stell dich mal bitte vor, wie ist dein Berufsweg verlaufen, dass er dich inzwischen dahin geführt hat, dass du heute im Internet gegen Fake News und Miss- und Desinformation unterwegs bist?
Ich bin, würde ich sagen, von der Pike auf Journalist und vielleicht ist es tatsächlich so, wenn man einmal Journalist ist, dann ist man immer Journalist, habe einen Hintergrund hauptsächlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland, habe für die ARD und das ZDF relativ lange gearbeitet und dann, ja, mich wahrscheinlich würde man heute sagen, im Rückblick zum Aktivisten gewandelt, habe ungefähr genauso lange für Reporter ohne Grenzen gearbeitet, also das ganze Thema Presse- und Informationsfreiheit, mich dort hauptsächlich beschäftigt mit dem Thema Digitalpolitik, wozu ja auch Plattformregulierung gehört. Das ist vielleicht so ein Thema, in das wir nachher so ein bisschen tiefer eintauchen werden. Und ja, habe mich dann mit meinem Team vor ein paar Jahren sozusagen ausgegründet, ein kleines neues Social Enterprise, Global Media Registry. Und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Transparenz im Internet. Und eines unserer Flaggschiff-Projekte ist der Media Ownership Monitor. Das ist dem einen oder anderen vielleicht schon mal über den Weg gelaufen. Da schreiben wir im Prinzip und beschreiben nicht nur, wem gehört was in den deutschen Massenmedien, sondern vor allen Dingen auch, welche Interessen stecken hinter Medienbesetz und Meinungsmacht. Und ja, vielleicht kann ich sagen, damit habe ich auch so ein bisschen wieder zu meinen journalistischen Wurzeln zurückgefunden.
Damit ich noch einmal direkt einhake, so ein typischer Wochenablauf bei dir sieht ungefähr wie aus?
Ganz viel Koordination und Teammanagement, würde ich sagen. Also leider ist es ja so, wenn viel Arbeit da ist, das Team wächst, dann ist es in der Tat mehr Management und weniger praktische Arbeit. Das tut mir auch ein bisschen weh. Aber ja, so würde ich, glaube ich, meine Aufgabe beschreiben.
Und Anton, du hilfst und baust zum Beispiel auch mit Olaf zusammen Technologie, die ihn bei seiner Arbeit enabled, oder?
Ja, genau. Also ich bin im Prinzip Gründer, Internetunternehmer und wir haben eine Agentur und wir bauen unter anderem digitale Produkte. Das ist so der Schwerpunkt.
Anton, dich kenne ich schon ein bisschen länger. Ich glaube auch aus meiner Zeit, in der ich Verlage beraten habe. Du hast unter anderem auch mal Tools gebaut wie 10.000 Flies. Das werden wahrscheinlich von den Zuhörenden nicht viele kennen. Beschreib mal in zwei Sätzen, was 10.000 Flies gemacht hat.
Das war ein Tool, wo wir uns einfach die Frage gestellt haben, wie bewegen sich News und welche News werden besonders stark durch Social-Media-Kanäle verbreitet. Damals war es die Zeit von Facebook und Twitter, da hat sich ja einiges geändert. Und wir hatten und haben immer noch die Möglichkeit, bei Facebook zu erkennen, welche News sich wie entwickeln, wie sie sich verbreiten, wie die sozusagen die Nutzer damit interagieren. Und das ist ein Projekt, das haben wir mit dem Jens Schröder, einem bekannten Datenjournalisten, aufgebaut und war eine Zeit lang eigentlich mit diesen Rankings überall zu Hause.
Ja. Ja, das erinnere ich noch, da wurde dann immer reingeguckt, was war gestern der erfolgreichste Artikel vom Spiegel, was hat irgendwie die Welt Online irgendwie am erfolgreichsten gehabt und so weiter. Und dann haben die Redaktionen sich da so ein bisschen dran orientiert und versucht, auch vielleicht Themen noch stärker zu bespielen, die bei ihnen noch nicht so erfolgreich waren oder sich auch so ein bisschen verglichen damit. Erinnert ihr beide euch noch, wie habt ihr euch kennengelernt?
Also im Prinzip gab es, glaube ich, mal einen Kontakt, das war nicht ganz nett. Ich wurde gefragt, kannst du jemanden empfehlen, der sowas bauen kann? Das war, glaube ich, irgendwie ein doppelter Kontakt. Und dann war das, da gibt's bei Reporter ohne Grenzen ein Projekt, die wollen was zum Thema Information und journalistisches Vertrauen machen. Und Olaf, du kamst dann auf mich zu. Ich glaube, das war eine doppelte Empfehlung von zwei Seiten.
Genau, es war am Ende, glaube ich, die langweiligste Art, wie man sich kennenlernen kann, nämlich in einer offiziellen Ausschreibung, die Anton und sein Team dann gewonnen haben. Ja, und so sind wir zueinander gekommen.
Genau. Olaf war damals bei Reporter ohne Grenzen. Das war doch deine Zeit, als du für Headquarter in Paris gearbeitet hast.
Genau.
Reporter ohne Grenzen ist eine NGO. Da gibt es keine Kunden, die irgendwie monatlich Geld zahlen, sondern ihr finanziert Kosten, die ihr habt, wahrscheinlich aus Spenden und so weiter. In euren jetzigen Unternehmungen, wie verdient ihr da Geld? Also sozusagen, wer ist der Kunde, wer beauftragt euch, was macht ihr vielleicht auch im allgemeinen Interesse? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich glaube, da gilt das Gleiche wie auch in der Geschäftswelt, dass man natürlich versucht, auf möglichst verschiedenen und mehreren Beinen zu stehen wirtschaftlich. Das gilt für ein Sozialunternehmen genauso, glaube ich, wie für jede andere Firma. Bei uns sind es, glaube ich, so 2,5 bis 3 verschiedene Quellen von Geld. Das eine sind öffentliche Mittelzuweisungen von Akteuren wie Regierungen der Europäischen Kommission zum Beispiel. Vielleicht dazu kurz als Fußnote. Wir treffen uns ja gerade zu einer Zeit, wo einer der größten Geld- und Mittelgeber in diesem Sektor, nämlich die Vereinigten Staaten, quasi komplett alle Projekte stillgelegt haben, erstmal für eine gewisse Zeit, unbestimmt. Das ist natürlich, also einige, die ich auch kenne, bezeichnen das als den schwarzen Montag für den gesamten Bereich. Wir haben glücklicherweise auch kommerzielle Erlöse, die wir in unserer gemeinnützigen Gesellschaft auch verwenden können, um, also da das Finanzamt wahrscheinlich auch zuhört, muss ich natürlich sagen, unserem Satzungszweck zu genügen. Aber das ist auch wirklich so, also um unsere gemeinnützigen Projekte zu subventionieren im Endeffekt. Und dann gibt's in der Tat auch Spenden und Geld von karitativen Organisationen, die uns zufließen.
Wenn ich heute im Internet unterwegs bin, dann sehe ich vielleicht Postings, dann sehe ich vielleicht Nachrichten, manche vom Spiegel, manche von irgendwelchen Verlagen, die ich noch nie vorher gehört habe. Dann sehe ich Meinungen, dann sehe ich User-Generated Content. Könnt ihr mir so ein bisschen helfen, zu verdeutlichen, an welchen Stellen ich vielleicht den ganzen Tag immer wieder auf Dinge komme, die sich anders verhalten, als ich es vielleicht auf den ersten Blick wahrnehme?
Ich würde vielleicht einhaken, das Andersverhalten ist, glaube ich, gar nicht das Ziel, sondern die sich gleich verhalten. Nur du weißt nicht, wer der Absender ist. Also ich glaube, das ist eher die Aufgabe zu sagen, es versuchen sich ja sehr viele konform zu verhalten und Inhalte auch konform zu publizieren. Und du glaubst, es ist sozusagen Normalität, es ist ein sozusagen normales Medium. Olaf, oder?
Ja, also ich glaube, ich muss mich da erstmal kurz unbeliebt machen, Christoph, und dich korrigieren, weil du hast am Anfang, glaube ich, ein paar Mal den Begriff Fake News verwendet und da dem läuft so ein bisschen das Thema ja auch. Vielleicht ist es auch so ein bisschen so ein Fetisch eines Journalisten, besonders genau auf Sprache zu gucken. Und das ist, glaube ich, in dem Fall auch eines der Hauptprobleme. Erstens, weil der Begriff Fake News sehr unscharf verwendet wird. Ich glaube, jeder versteht so ein bisschen was anderes drunter. Und vor allen Dingen, weil er ja auch und gerade von so Leuten wie Donald Trump auch schon während seiner ersten Amtszeit als Waffe eingesetzt wird gegen Journalistinnen und Journalisten und natürlich eigentlich das genaue Gegenteil meint von News und Journalismus. Und insofern hat sich dann ja eigentlich eingebürgert, eher von Desinformation zu sprechen. Auch dafür ist es wahrscheinlich wichtig, nochmal so ein bisschen sich zu überlegen, wie ist es eigentlich definiert und worüber reden wir da genau. Ein zweites Problem, glaube ich, bei diesem Thema ist auch, gerade wenn man es mit mehreren Sprachen zu tun hat, der Begriff News zum Beispiel schillert auch so ein bisschen, denn im Englischsprachigen, jeder kennt das, in Facebook heißt ja das Produkt Feature Newsfeed. Aber damit ist ja nicht News im Sinne von journalistischen Nachrichten gemeint, sondern das sind News im Sinne von Neuigkeiten aus der Familie, alles, was mir halt so reinläuft in mein Feed. Aber das ist eben nicht das, was wir als redaktionelles Produkt bezeichnen würden. Und im Deutschen hat man vielleicht auch zwei Begriffe dafür, nämlich Nachrichten und Neuigkeiten. Das ist ja, sind ja schon Nuancen, die wichtig sind. Und ich glaube, das ist vielleicht vorher erstmal wichtig zu verstehen. Ich glaube, unser Fokus wäre weniger auf den Inhalt zu gucken, weil der kann ja alle möglichen Spielarten einnehmen. Und es gibt ja auch da ganz viele Überschneidungen, dass man gar nicht genau sagen kann, ist das jetzt tatsächlich ein nachrichtlicher Inhalt oder ist es vielleicht eher ein Unterhaltungsformat oder also gibt's, und das ist ja auch spannend, ja, das ist ja auch das Tolle eigentlich an Medien, unglaublich viele Crossover, sondern die Frage ist eigentlich viel mehr, zumindest stellt sie sich uns so dar. Erstens, wer steckt dahinter? Und zweitens, was sind die Interessen, die damit verbunden sind? Und ich glaube, da setzt man auch am besten an, wenn es um Frage Vertrauenswürdigkeit geht. Denn das ist ja, glaube ich, auch das, was jeder persönlich so im normalen Umfeld eigentlich bestätigen kann, dass sich Vertrauen ja immer an Identität und Personen bindet. Und wenn ich jemanden kenne und weiß, wer das ist, dann kann ich ihm natürlich viel einfacher vertrauen. Und erst dann kommt ja die Frage, was erzählt er mir gerade, was ist die Botschaft, als umgekehrt.
Die Frage nach, wer ist der Profiteur, die würde sich gleich so ein bisschen anschließen. Könnt ihr mir noch ein bisschen helfen zu verstehen? Also ich glaube, uns fällt ja immer sofort ein, Facebook, Instagram, TikTok, sonst was. An welchen Stellen sind besonders große Gefahren, dass ich da irgendwie in meiner Meinungsfindung manipuliert werde? Und wie passiert sowas? Wie läuft sowas ab? Ich glaube, ihr habt da sehr viel Einblicke, was vielleicht auch Trends sind oder sowas. Und ich würde gerne nochmal so diese Beispiele haben, damit wir einfach mal aufzählen und verstehen, wie häufig oder an welcher Stelle oder mit welchen Beispielen ich diese Desinformation und Missinformation am häufigsten sehe. Kann man das machen? Macht das Sinn?
Ja, kann man schon. Hängt natürlich ein bisschen jeweils auch von den Akteuren ab. Also vielleicht, um mal sozusagen das erstmal so ein bisschen zu sortieren, was wir, ich sag mal, bei den Profis sehen. Also die aus wirklich in der Regel halt auch böswilligen Absichten.
Olaf, wenn du sagst, das, was wir bei Profis sehen, das würde mich jetzt würde mich interessieren sozusagen, wo seht ihr das und in welcher Art und Weise ist da sozusagen euer Auftrag? Also sitzt ihr da und guckt euch das Internet an oder werdet ihr auf Sachen aufmerksam gemacht?
Ja, also vielleicht würde ich das gerne mal kurz ausklammern, weil das bezieht sich dann auf die Akteure. Was ich eigentlich so sagen wollte, die Food Chain sozusagen, die Kaskade, wie sich das verbreitet, was wir tatsächlich beobachten, ist so ein bisschen gestaffelt. Also oftmals ist es so, dass tatsächliche Kampagnen, also Desinformationskampagnen, die starten oft in Encrypted Messengern, also Telegram überwiegend. Das sind im Prinzip so die Feeder-Netzwerke, wo Rohmaterial sozusagen von Kampagnen verteilt wird, wo auch Koordination stattfindet. Das ist oftmals tatsächlich, ich meine, wie der Name Encrypted schon sagt, relativ schwer zu sehen oder gar nicht zu sehen. Da steckt oftmals auch das größte Problem. Das füttert dann im Prinzip tatsächlich die großen Social-Media-Netzwerke, wo dann solche Kampagnen ausgespielt werden. Und von da blubbern die sozusagen dann hoch in die traditionellen, reichweitenstarken Mainstream-Medien. Also das ist so ein bisschen so diese Nahrungskette, die man vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss. Und je nachdem, wie man natürlich Medien nutzt, kann einem das auf allen dieser Ebenen begegnen.
Vielleicht noch eine Ergänzung technologischer Art. Das Thema Sichtbarkeit und Erreichbarkeit, das ist ja das, was uns als Technologen interessiert, hat sich ja extrem verändert. Früher war Twitter, Christoph, du kennst dich ja auch aus, einfach über einen Crawler oder über was immer, man konnte scrapen, gab es APIs. Das war alles sehr, sehr einfach zu machen. Und es gibt's nur noch begrenzt, ist extrem teuer oder gibt's gar nicht mehr. Und bei Meta sieht's ähnlich aus. Also es ist nicht nur unbedingt notwendig, dass man über encrypted Wege geht, sondern grundsätzlich auch die Zugänglichkeit der Plattformen hat sich extrem verändert, sind wesentlich geschlossener geworden. Ich glaube, Olaf, du hast ja auch eine Idee, dass die Ausspielkanäle und die Plattformen sich auch noch an ihre Umfelder sehr stark anpassen und landesspezifische Varianten entwickeln. Das ist, glaube ich, also da passiert unheimlich viel technologisch und die Sachen sind immer geschlossener. Und vielleicht auch zu den, was sind das für Medien? Am Anfang der 10.000 Flies hatten wir Schlagerplanet und Postillon und solche Medien, weil wir gesagt haben, das sind auch Medien. Und man wundert sich, was Nischenpublikationen, das muss gar nicht, was die für eine Reichweite haben. Also das sind beides Themen. Also ich sehe das immer technologisch. Wir kommen häufig gar nicht dran. Auch wenn es öffentliche Kanäle sind, können wir gar nicht sehen, was da alles passiert. Aber nur als technologische Ergänzung von meiner Seite.
Ich hatte gestern oder vorgestern ein Beispiel gesehen, da hatte jemand erklärt, es gibt in Telegram, dann in einer großen Telegram-Gruppe einen Link, der führt auf eine Webseite. In dem Fall war es lustigerweise eine kostenlose Seite, die bei Google gehostet wurde. Und zwar war dann dort eine lange Seite der Hisbollah. Und die Hisbollah hat da irgendwie 140 Twitter-Beispiele Inhalte sozusagen fertig gegeben. Ne, da kann ich mir sozusagen aussuchen, ob ich irgendwie was gegen die USA posten möchte oder was gegen Israel posten möchte oder sowas. Und dann komme ich mit einem Klick, wird das dann in meinen Twitter, also X-Feed übernommen und ich könnte es dann teilen und bin dann auf einmal der Absender dieser Nachricht zusammen mit einem Hashtag.
Ja, Content Indication.
Ja, genau, genau. Also sozusagen so richtig schön mundfertig gemacht. Ja. Ich brauche einen Klick im Telegram Chat, dann den zweiten Klick und schon habe ich auf einmal irgendwas geteilt, wo sich da in diesem Fall die Hisbollah dann irgendwie Mühe gegeben hat, mir eine lange, lange Liste an mundfertigen Zitaten bereitzulegen. Und das ist, glaube ich, so ein Beispiel, wie jemand erstmal einen Samen legt, der dann von Leuten verbreitet wird und durch diese vielen, vielen kleinen Accounts bekommt eine Nachricht viel mehr Reichweite, als wenn jetzt irgendwie eine Person mit einer riesengroßen Reichweite das verteilt. Ne?
Genau, und ich glaube, das Kriterium sozusagen der Kampagnenartigkeit oder der Koordination, das ist eben das, was solche Phänomene auszeichnet und wo auch natürlich mittlerweile Regulierung einsetzt und auch die Aktivitäten der Plattform das einzuhegen. Weil da gibt es natürlich schon Möglichkeiten, das nachzuverfolgen. Ein anderes Beispiel, was mir jetzt gerade noch einfällt, spielt in Ungarn. Da sollte es, glaube ich, sowieso jeder hingucken, der sich für wirklich so die letzten Trends in diesem Bereich interessiert, weil da wirklich extrem innovativ im negativen Sinne gehandelt wird. Da gibt es zum Beispiel also mindestens eine, wahrscheinlich auch mehrere Firmen, die komplett staatlich finanziert Influencer ausbrüten. Also die trainieren die und setzen sie dann im Prinzip in die Landschaft und bezahlen die und versorgen die mit konfektionierten Inhalten, also Rohmaterial im Prinzip, die dann in ihre einzelnen persönlichen Kanäle einspeisen und noch ein bisschen verpacken können, aber eben kampagnenartig koordiniert. Mittlerweile sieht man das zum Teil auch, dieses Phänomen in Ländern wie China.
Wie kriegt ihr sowas raus?
Wir arbeiten mit Experten eigentlich in fast allen Ländern der Welt, die eigentlich sich genau mit diesem Thema beschäftigen und danach gucken und sich fragen, was ist die Mechanik dahinter und was sind das für Leute? Wie gesagt, da geht es jetzt gar nicht so sehr um die Inhalte erstmal, also das ist dann natürlich das, was man am Ende sieht und wo man dann auch im Zweifelsfall Rückschlüsse ziehen können, sondern um die Strukturen dahinter.
Vielleicht auch bei unseren 10.000 Flies hatten wir vor ein paar Jahren einen Anruf, dass diese Meldung nicht die richtigen Reichweitenwerte hatte. Und das war Russia Today, die hatten sich gemeldet und haben gesagt, können Sie das mal korrigieren? Weil ne, das spricht ja für eine Kampagne. Das ist wie eine Mediaagentur, die sagt, wir haben da investiert und wir gucken, was bei Ihnen rauskommt. Das stimmt aber nicht. Wir haben da viel mehr gezählt. Also das ist ja sehr offen teilweise. Ne? Und nachvollziehbar.
Also Stichwort vielleicht ganz kurz, weil du es genannt hast, Anton, Russia Today ist vielleicht ganz interessant, auch nochmal, wenn wir über Trends sprechen. Ich sag mal, das schärfste Schwert, was im Moment tatsächlich unterwegs ist, sind natürlich die Sanktionen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Und was da halt passiert, und zwar in großem Stil, ist, dass natürlich bestimmte Akteure halt weggehen von institutionellen Accounts, also eben Stichwort RT oder Sputnik, die man im Zweifelsfall
verboten werden können.
Genau, und zwar mit Strafe bewährt. Also genau.
Followers weg.
Ja. Eben, also wenn Sanktionen nicht umgesetzt werden, auch von Firmen, kommerziellen Akteuren, dazu zählen ja die Plattformen auch, das ist wirklich, strafbar. Also das ist natürlich sozusagen die höchste Eskalationsstufe. Und was eben passiert ist, dass die Akteure, die dahinter stecken, im Prinzip mit den gleichen Inhalten und mit den gleichen Kampagnen überwechseln zu Individuen. Das sind dann Accounts von Leuten oder teilweise auch wahrscheinlich Bots, die als Menschen daherkommen. Und die sind natürlich wesentlich schwieriger zu fassen als institutionelle Absender, wie eben ein staatlich kontrollierter Sender zum Beispiel, wie es quasi früher war. Wenn ich sage früher, dann meine ich letztes Jahr.
Mhm. Ja, ich hatte im Vorgespräch auch irgendwie gedacht, da gibt es dann irgendwo vielleicht, du hattest jetzt irgendwie das Beispiel Ungarn genannt. Da dachte ich dann, da sitzt dann in Ungarn jemand und sagt, ich habe genau das eine Ziel, dahin will ich, dass die Meinungen in Europa irgendwie wabern und über Tarn täuschen, schaffe ich es, dass die Leute dann irgendwie in 4 Monaten so denken, wie ich möchte, dass sie denken. Und da habt ihr mir aber erzählt, teilweise ist das relativ schwierig und vielleicht auch gar nicht so einfach möglich, aber das viel näher liegende Ziel ist erstmal Stress zu machen.
Genau.
Erklärt mal bitte, was damit gemeint ist.
Also nicht nur das viel näherliegende Ziel, sondern vielleicht das einzige Ziel. Also wenn wir jetzt über ausländische Influence-Operationen reden, dann sehen wir halt ganz oft, und das ist auch wirklich tausendfach belegt, dass es da gar nicht um bestimmte Inhalte geht. Also jetzt eine, ich sag mal, politische Agenda irgendwie zu verfolgen oder eine bestimmte Meinung zu erzeugen in der Mehrheit einer bestimmten Bevölkerung, sondern es geht eigentlich nur darum, zu destabilisieren, den Gegner zu schwächen und Chaos zu stiften, weil das natürlich dann die Chance, Einfluss auszuüben, tausendfach erhöht. Und damit sind wir ja eigentlich schon bei den ganz großen geopolitischen Themen, dass wir nun so oft in der Geschichte gesehen haben, in unserer eigenen deutschen Geschichte vor 100 Jahren, dass es in der Regel gar nicht die Schwäche des Faschisten ist, sondern oder die Stärke des Faschisten, sondern die Schwäche der Demokraten, die dann im Endeffekt zu so einem Ergebnis führt. Das haben wir jetzt in Amerika wieder gesehen. Und wenn es eben halt interessierten Akteuren gelingt, die, ich sag mal, liberale Mitte zu schwächen, indem man sie gegeneinander aufstachelt, dann ist eigentlich die Sache der Drops sozusagen schon gelutscht. Und das ist oftmals das Muster. Und wie gesagt, da geht's gar nicht um bestimmte Inhalte.
Vielleicht auch zu den Inhalten, was Olaf, was du ja auch immer sagst, es geht ja darum, organische Kanäle aufzubauen, ne? Wo man sagt, da wird über Wetter gesprochen, da gibt es nette Bilder von Pandas, die da rumtrollen, dass man erstmal auch den Anschein erdeckt, ich bin ein normaler Kanal. Das ist im Prinzip, ich baue was organisch auf, was dann irgendwann auch Vertrauen hat aufgrund der Inhalte. Und die schalten dann um und gehen auch wieder zurück. Ich glaube, Olaf, du hast da ein schönes Beispiel, fand ich jetzt, mit den Uiguren, dass man sagt, denen geht's doch gut, die Landschaften sind schön. Also das ist häufig ein Thema, dass man sozusagen, auch deshalb ist es auch so schwierig, man erkennt ja nicht von außen, das sind jetzt nur Flat-Earth-Anhänger, die sich da gegenseitig bespielen, sondern das ist sehr, sehr gut eingebettet.
Ja, das sind vielleicht so ein bisschen zwei verschiedene Aspekte, aber im Endeffekt sehen die am Endeffekt ähnlich aus. Das eine ist so das Stichwort Counter-Narrative, also dass man sagt halt, man muss gar nicht jetzt mit Schaum vom Mund nur Hass versprühen, sondern wenn, was weiß ich, die westliche Narrative ist, dass eben halt in der entsprechenden Region in China krasse Menschenrechtsverletzungen passieren und ich habe halt massive Präsenz in verschiedenen sozialen Medien, die mir zeigt, das ist alles ganz supi dort, den Menschen geht's toll und nichts wie hin da, so ungefähr, dann ist das erstmal relativ schwer als eine Desinformationskampagne zu erkennen, weil es ja auch nicht jetzt sich fact-checken lässt im Sinne von, das ist komplett falsch, was da zu sehen ist. Das ist es eigentlich nicht.
Also es wird so ein Sentiment belegt, dass Leute, die irgendwie, also ich glaube, dass, so wie Anton, wie du es erzählt hattest, mit den organischen Kanälen, da gibt es teilweise Kanäle, die sind gar nicht politisch, sondern die machen vielleicht jeden Tag das Rezept des Tages oder sowas und haben dadurch irgendwie eine gewisse Reichweite und irgendwann sagen sie, ach übrigens, wenn du mal über diese Region hier was hörst, da ist das ist total schön, das ist eine total schöne Urlaubsregion und schon habe ich, wenn ich irgendwann mal lese, dass dort Menschenrechtsverletzungen passieren, erinnert sich mein Kopf und sagt, oh, ich habe eigentlich gehört, dass es da ganz nett sein soll. Das ist also sozusagen auch so eine von vielen Taktiken, wie ich einen Anker setzen kann, der noch bevor vielleicht eine Nachricht mir irgendwie sagen kann, was da für Probleme liegen.
Ja, wobei das ist vielleicht sogar noch ein bisschen ein zweiter Aspekt, was ich vorhin meinte, sind zwei unterschiedliche Geschichten. Die zweite Variante ist halt zu sagen, ich baue mir einfach Reichweite auf über völlig unverdächtige, populäre Videos meinetwegen und Content und stau sozusagen Reichweite auf bis zum gewissen Punkt, wo ich dann auf Knopfdruck den Kanal und die Reichweite nutzen kann für irgendeinen krassen Propaganda-Inhalt. Ich sag mal, so ein ganz unverdächtiges Beispiel Taylor Swift. Ich meine, das ist halt komplett natürlich unpolitisch, Riesenreichweite, bis zu dem einen Punkt, wo sie Kamala Harris endorsed als Präsidentin. Das ist natürlich hochpolitisch und auch völlig okay. Also ich will das jetzt auch gar nicht in die Sparte Desinformation packen, aber einfach so als Beispiel dafür, wo man natürlich aus dem Nichts quasi eine extrem hohe Reichweite für eine politische Botschaft, und zwar ja dann auch nur die eine, und dann wieder zurück zu, was es vorher war, zu nutzen. Und ein ähnliches Muster sehen wir halt auch bei böswilligen Akteuren, die genau so operieren.
Böswillige Akteure, das könnten sein vielleicht Unternehmen, die wollen, dass ich irgendwelche Produkte kaufe. Das können vielleicht sein.
Nee, Moment, das ist ja nicht böswillig, oder? Also das ist normales Wirtschaftsgeschehen.
Sorry, das sind also Unternehmen, die vielleicht irgendwie wollen, dass ich Produkte kaufe, die totaler Unsinn sind. Also wie Spammer, die mir dann irgendwelche Nahrungsmittelergänzungen für $200 verkaufen, die ich eigentlich im Supermarkt für 1,55 bekommen würde. Also sozusagen,
also Betrug,
das sozusagen
im Endeffekt. Internetbetrug.
Genau. Ja. Genau. Also das könnte auch eine Form von Bad Actor sein. Wir haben jetzt ein kleines bisschen über die zum Beispiel staatlichen Bad Actor gesprochen. Könnt ihr ungefähr eingrenzen, wie groß die einzelnen Bereiche sind? Also wie viel des Miss- und Desinformationsmarktes ist eher wirtschaftlich geprägt? Wie viel ist einfach dummheitsgeprägt? Ja? Und wie viel ist tatsächlich zum Beispiel institutionell Regierungen, Länder, Bündnisse, die dort versuchen, Informationen für sich zu manipulieren?
Also ich glaube, es ist vielleicht hilfreicher, jetzt nicht auf verschiedene Säulen zu gucken oder auf, was weiß ich, eine Tortengrafik und verschiedene Bereiche, und dann hat man am Ende irgendwie so ein komplettes Bild und 100% dieser Szene, sondern das sind eigentlich eher verschiedene Schichten, die übereinander liegen. Und das macht es, glaube ich, so gefährlich, weil sich das im Zweifelsfall manchmal auch ohne Absicht ergänzt und verstärkt. Also ich habe jetzt gerade eine Zahl gesehen, dass die World Federation of Advertisers, also sozusagen der Dachverband der Werbewirtschaft, schätzt, dass jedes Jahr der Verlust durch Ad Fraud, also Betrug mit Werbung, in der Größenordnung von 150 Milliarden liegt. Und das ist ja nicht einfach nur ein wirtschaftlicher Schaden, wo man sagen kann, ja, Pech gehabt, Coca-Cola habt ihr halt einfach falsch geschaltet, sondern das monetarisiert ja tatsächlich die Falschen. Also das Geld landet ja irgendwo. Und das sind dann eben halt im Zweifelsfall Akteure, die der Werbungtreibende sowieso nicht monetarisieren will, weil da soll das Geld ja gerade nicht hin. aber die natürlich auch aus übergeordnetem Interesse gerade demonetarisiert werden sollen, also quasi von Finanzströmen abgeschnitten. Und da sieht man so ein bisschen, wie sich verschiedene Interessen dann überlagern. Oder es gibt ja so diesen sprichwörtlichen Teenager in Montenegro, der einfach mit irgendwie einfach klugen Social-Media-Tricks einfach Reichweite monetarisiert. Das ist jetzt erstmal total harmlos im Sinne von Antrieb. Der hat damit einfach Spaß und ist ja auch nicht illegal. Aber er verstärkt damit natürlich im Zweifelsfall eine Kampagne irgendeines Akteurs, der Schaden anrichten will.
Es gibt unterschiedliche Plattformen. Ihr habt gesagt, die typischen verschlüsselt Messenger sind wahnsinnig schwer zu kontrollieren. Ich glaube, auf Telegram kann ich auch heute noch so ziemlich alles posten, was ich möchte, ohne dass da irgendwie im relevanten Stil gegen vorgegangen wird. Nee?
Also der Telegram-Gründer und CEO ist ja auf einer Zwischenlandung in Paris quasi mit Handschellen abgeführt worden und sitzt seitdem irgendwo im Hausarrest. Und plötzlich, simsalabim, übermittelt Telegram im großen Stil Nutzerdaten an die Behörden. Also da hat sich sozusagen mit einem Schlag alles geändert. Aber ich glaube, das ist nochmal ein ganz gutes Beispiel, auch eine wichtige Unterscheidung zu treffen. Das, was gerade Telegram und in einem geringeren Umfang auch andere Plattformen an Daten liefern an die Behörden, da geht es ausschließlich um illegalen Content. Also das, was nach dem Gesetz eines bestimmten Landes, und in der Regel sind die auch ähnlich, wenn es um so Sachen geht, wie, was weiß ich,
Waffen, Außenzug,
sexualisierte Ausbeutung von Minderjährigen, solche Themen, genau, Waffenhandel, Terrorismus, das kann man relativ klar rechtlich abgrenzen und dann auch wie in der realen Welt verfolgen. Ist natürlich nicht ganz so einfach, aber das kriegt man gesetzlich noch irgendwie eher hin als das, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Fast alles, was so unter Desinformation läuft, ist ja völlig legal. Also das ist ja nicht strafbar, was da geschieht. Und das macht es natürlich für Behörden so unglaublich schwer und für Plattformen so unglaublich einfach zu sagen, wo ist hier die Handhabe, was wollt ihr eigentlich? Insofern ist das schon nochmal ein wichtiger Unterschied.
Wäre es auch nicht verboten, wenn die ungarische staatlich finanzierte Firma in Deutschland Reichweite aufbaut über Themen wie unser Bundeskanzler ist fünfmal die Woche mit Drogen in Berliner Szeneclubs unterwegs oder sowas. Also selbst sowas ist.
Nee, das ist strafbar. Noch, das ist ja, okay. Genau, das ist ja ein relativ klarer Fall. Wenn die Botschaft heißt einfach, der und der Politiker ist einfach so peinlich.
Ja, ja, okay.
Und dann werden irgendwelche Clips zusammengeschnitten von Versprechern.
Was das für ein Loser, ja, okay.
Genau, und das fällt dann so ein bisschen in diese freie Rede, Free Speech Kategorie, wo die Vertreter dieser Richtung sagen, solange es nicht wirklich die Grenze der Gesetze überschreitet, ist alles möglich. Und da, glaube ich, gibt es einfach auch verschiedene Kulturen, weil ich glaube, Elon Musk sagt das gerade sehr laut und nutzt es ja auch im eigenen Fall selber. Und die Europäische Kommission, auch mit ihrer aktuellen Digitalgesetzgebung, sagt eben da schon das Gegenteil.
Du hattest eben das Beispiel genannt von Telegram, die inzwischen anfangen, strafrechtlich relevante Meta-Informationen über ihre Nutzer vielleicht auch an Behörden weiterzugeben. Wie ist das mit Plattformen wie X, Instagram, TikTok? Was fällt da an problematischen Inhalten an und wie gehen die Plattformen jeweils damit um? Vielleicht, wo unterscheiden sie sich auch voneinander?
Also als, glaube ich, Nutzer kann man schon erkennen, dass sich X unter Elon Musk ziemlich krass verändert hat und in der Hinsicht von allen anderen Plattformen relativ stark unterscheidet, weil im Prinzip ja auch zunächst mal zumindest erklärt wurde, dass man sich eigentlich über die europäische Plattformregulierung an der Stelle einfach hinwegsetzt. Ich glaube, da schwenken die jetzt gerade wieder so ein bisschen zurück, aber das ist jetzt genau die Frage. Mark Zuckerberg hat ja in seinem berüchtigten quasi Neujahrsvideo kurz danach, wo er im Prinzip die amerikanischen Fact-Checker nach Hause geschickt hat, auch sinngemäß sowas gesagt wie, wir werden gegen die europäischen Zensurgesetze vorgehen und uns wehren mit Hilfe der US-Regierung. Was ja so ein bisschen darauf hindeutet, dass er sich offenbar sicher sein kann, dass wenn er das wagt, Und das ist eine absolut neue Qualität, weil bisher war man immer davon ausgegangen, dass Meta sich an die Regeln hält. Er eben halt Unterstützung hat von Donald Trump, und dessen Vizepräsident hat ja in einem Interview ziemlich zeitgleich sowas gesagt wie: Wenn ihr, also die Europäer, Elon Musk regulieren, dann treten wir aus der NATO aus. Und dann verlässt man natürlich den Bereich der Plattformregulierung und ist im Prinzip ja auf einem ganz anderen Spielfeld. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Richtung, in die das geht gerade.
Und auf der anderen Seite, ich glaube, das hat man eben angedeutet, gibt's im Zweifel dann zwei oder drei oder vier Versionen von Meta-Produkten, die für die einzelnen Märkte entsprechend zugeschnitten werden. Dass ich sage, da gibt's halt die europäische, da gibt's die amerikanische. Das ist ja eine Lokalisierung eines Produktes, so wie das jeder auch machte, als in Kalifornien die Katalysatoren eingeführt wurden. Dann gab's halt Mercedes S-Klassen mit Cut. Also das ist, glaube ich, vielleicht hinkt der Vergleich, aber das ist eine Produktanpassung für den jeweiligen Markt und die jeweiligen Gesetze. Und man darf ja nicht vergessen, wir unterscheiden ja, was ist ein Medium und was ist ein Social-Media-Kanal, das im Prinzip Plattformen, die Geld verdienen wollen. Und das Thema Medium sind sie natürlich in der Nutzung, aber die verhalten sich halt nicht für Medien. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig.
Ja, also Splinternet ist, glaube ich, so ein ganz gutes Stichwort. Ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen der Trend ist. Ich meine, China ist ja ein Beispiel, wo schon einfach das Internet ein komplett anderes ist. Und es kann durchaus sein, dass wir eine weitere Aufspaltung sehen werden. Und dann sind die beiden ersten Ws von World Wide Web wahrscheinlich irgendwie nicht mehr viel wert. Ich meine, heute gerade, wo wir dieses Gespräch aufzeichnen, hat jemand festgestellt, dass Google Maps plötzlich den Golf von Mexiko als Golf von Amerika ausweist, aber nur für amerikanische, US-amerikanische Nutzer. Also dieses Geofencing und das Ausspielen von im Endeffekt verschiedenen Produkten, Features, auch das Enforcement von verschiedenen Policies zum Beispiel, das passiert ja jetzt schon. Und das ist natürlich, jeder, der Spaß hat, kann einfach mal ein VPN nutzen und verschiedene Ausgangsländer wählen und gucken, wo er was an Produkt auf den verschiedenen Plattformen tatsächlich bekommt. Und ich kann versprechen, die User Experience ist im Zweifelsfall eine ganz andere.
Die USA sind aber mit solchen Maßnahmen bei weitem nicht die ersten. Ne? Also gerade wenn ich mir mal angucke, welche Länder haben denn eigentlich Israel auf ihren Landkarten oder welche Airlines haben vielleicht auch irgendwie Israel auf ihrer Moving Map, wenn sie darüber fliegen. Klar, es gibt irgendwie eine UN-anerkannte Liste von Staaten, aber ich mache hier in meinem Produkt doch irgendwie was anderes draus. Das ist auch jetzt nichts, was der Trump sich gerade neu ausdenkt, sondern das gibt's schon. Aber es ist natürlich schon einfach erstaunlich, wenn man sieht, dass ein Land, wo man dachte, das hat so eine gewisse Festigkeit zu diesen Themen, auf einmal anfängt und sagt, wir brauchen hier vielleicht Grönland und außerdem wollen wir den Golf von Mexiko umbenennen in den Golf von Amerika.
Ja. Und das ist halt wirklich, das muss man echt sagen, also der Begriff Zeitenwende ist jetzt schon fast ein bisschen abgelutscht, aber ich sag mal, bis zum letzten Jahr war eigentlich noch so ein bisschen die Haltung, glaube ich, weltweit, dass in der Digitalpolitik und Plattformregulierung die Europäische Kommission und Europa quasi voranmarschiert und alle sozusagen staunend an der Seitenlinie stehen und das aber eigentlich positiv betrachten und im Endeffekt als Vorbild nehmen. Und ja, innerhalb der letzten Wochen hat sich eben ganz krass, haben sich die Vereinigten Staaten verabschiedet und gesagt, nee, wir marschieren in die entgegengesetzte Richtung. Und das ist natürlich deswegen besonders kritisch, weil, und das finde ich, muss man auch nochmal irgendwie einfach klar aussprechen, die meisten Politikmaßnahmen und auch so die Kultur und die Gespräche, die geführt werden und auch die Panel-Diskussionen, das sind ja immer noch Schönwetterveranstaltungen. Tatsächlich aber sind wir im Krieg. Also im Internet findet hybride Kriegsführung statt. Die NATO spricht das genauso aus. Und wenn man das erstmal so let that sink in, wenn man das sich vor Augen führt und sieht, dass sich in dem konkreten Bereich unser wichtigster Verbündeter schon komplett verabschiedet hat eigentlich und was ganz anderes macht, dann ist das schon alarmierend. um es mal ganz vorsichtig zu formulieren.
Könntest du so weit gehen und uns einigermaßen binär sagen, welche Seiten da miteinander im Krieg sind? Also sind das im Grunde 10 unterschiedliche, die 10 kleine oder 5 kleine Mikro-Online-Kriege führen? Oder ist das ganz klassisch die alten Ostblock versus der westliche Block, die eigentlich eine Neuauflage der ganzen alten sozialistisch-kommunistischen Systeme versus kapitalistischen Systeme einfach auf die nächste Stufe erheben?
Ich glaube, das wäre nochmal ein ganz eigener Podcast, irgendwie das wirklich auseinanderzufiefen. Da brauchst du wahrscheinlich auch eher Historiker und Politologen. Aber ich glaube, ganz grob kann man sagen, dass wir einfach in einer multipolaren Welt sind. Also es ist natürlich jetzt nicht der alte Ost-West-Konflikt, aber klar, die aggressivsten Akteure sind auf jeden Fall natürlich Russland mit ein paar Verbündeten. Das ist auch dieses Destabilisierungsthema, ne? Chaos stiften, den Gegner massiv schwächen. Ich glaube, China ist auch massiv unterwegs, aber mit anderen Instrumenten und auch anderen Zielen, das muss man ganz klar sagen. Also die Unterscheidung, finde ich, ist auch wichtig. Und dann, klar, gibt es natürlich auch noch solche, ich sag mal, kommenden neuen Akteure in dem Bereich wie Iran zum Beispiel, relativ interessant zu beobachten, und eben halt so ein paar Akteure natürlich, ja, die sich da irgendwie versuchen dran zu hängen, draufzusetzen, zu profitieren, aber das ist relativ unübersichtlich.
Ich hatte ein für mich ganz interessantes Beispiel gesehen, da wurde gezeigt, es gab eine amerikanische Journalistin, die hat ein Buch geschrieben, falls es mal einen Atomkrieg gibt, so könnte er ablaufen, das könnten die Folgen sein, so sehen typische Ziele aus. Und sie hat das journalistisch, teilweise wissenschaftlich so ein bisschen versucht, einfach objektiv den Leuten mal verständlich zu machen. Wie funktioniert eigentlich so eine Bombe? Was sind taktische Atomwaffen und so weiter? Und natürlich ist das in eine Zeit vor ungefähr 1,5 oder 2 Jahren in eine Zeit gekommen, wo man sagt so, oh ja, stimmt, das ist eigentlich ein Thema. Das hatte ich schon längst ad acta gelegt im Kopf, aber vielleicht lese ich das doch mal durch. Und dann wurde dargestellt, dass sowas ein toller Event sind, wo sich dann vielleicht auch Bad Actors anhängen und das dann nochmal verstärken. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Land, ein Staat es nicht schafft, militärisch sich durchzusetzen, könnte das Land aber versuchen, Menschen zu beeinflussen in anderen Ländern, die dann zu ihrer Regierung laufen und sagen, du, auf gar keinen Fall irgendwo noch Waffen hinschicken, denn ich habe Angst, dass es einen Atomkrieg gibt, denn ich weiß jetzt, wie ein Atomkrieg funktioniert und ich finde das gar nicht gut. Lass doch lieber irgendwie keine Waffen mehr schicken, weil dann gibt es endlich Frieden. Und dass das so eine wahnsinnig, also das hatte ich dann so zum ersten Mal greifbar so verstanden, dass es also gar nicht mehr darum ging, dass die einfach gesagt haben, bald gibt es Atomkrieg, sondern dass sie gesagt haben, oh, da passiert gerade etwas, da wird gerade ein Buch von einer total renommierten Person veröffentlicht und das bekommt Interesse und dann wird eher dahingehend verstärkt, dass da die Aufmerksamkeit drauf geht und die Leute einfach viel, viel mehr Angst haben vor potenziellen atomaren, nuklearen Kriegen und dann in der Folge zu den Politikern rennen sollen und sagen sollen, viel mehr an Frieden arbeiten und viel weniger Waffen schicken. Das fand ich wahnsinnig greifbar für mich irgendwie, dass das so funktionieren kann.
Ja, es gibt ja noch ein anderes aktuelleres Beispiel, auch aus den USA, von der Black Lives Matter Bewegung, wo auch wirklich dokumentiert ist, dass ausländische Akteure halt im Prinzip beide gesellschaftlichen Gruppen in den USA in diesem Konflikt gegeneinander aufgehetzt haben. Und daran kann man auch wieder sehen, da geht es dann gar nicht so sehr um eine bestimmte politische Agenda, sondern einfach nur darum, eben Stress und Chaos zu verbreiten, was insgesamt natürlich den potenziellen Gegner schwächt. Und das kann man eben halt natürlich gerade auch im Kontext jetzt mit Wahlen und auch politisch teilweise schwierigen Situationen wirklich live und in Farbe sehen. Und Demokratien sind einfach verletzlich. Das muss man leider so sagen.
Falls ihr beide sagen könntet, mit dieser Erfindung, mit diesem Standard, mit dieser Geschichte, auf die wir uns alle einlassen, könnte man in diesem Bereich wahnsinnig viel erreichen. Also ich denke jetzt an diese ISO-Geschichte, an der ihr gearbeitet habt oder an der ihr arbeitet. Könnt ihr uns mal erzählen, was es damit auf sich hat?
Ja, gerne. Also vielleicht ganz kurz so als Primer. Es gibt eine britische Journalistin, von der vielleicht der eine oder andere auch schon gehört hat. Die heißt Carol Cadwalader. Die hat auch war bei der Cambridge Analytica sozusagen Geschichte damals sehr, sehr weit führend. Die hat gerade vor ein paar Wochen einen Artikel im Observer in Großbritannien veröffentlicht und einen Satz geschrieben, den ich mittlerweile auswendig kenne, weil ich finde, der fasst das so gut zusammen. Der geht ungefähr so. Our information system resembles the stinking streets of London before the Victorian miracle of sanitation. And we fix this through engineering. Also der Punkt ist ungefähr so ein bisschen, wenn es um Cholera geht, dann können wir nicht einfach nur die Leute irgendwie besser informieren, was Cholera ist, um sie davor zu schützen, sondern wir müssen die Straßen aufgraben und müssen eine Kanalisation bauen. Also der Punkt ist, es gibt schon auch Infrastrukturthemen, die gar nichts mit, jetzt um auch wieder auf Desinformation zurückzukommen, mit Inhalten zu tun haben und ja auch in der Tat ganz schnell in Richtung Zensur und Orwell irgendwie abgleiten können. Und wir haben halt in unserer Arbeit die Erfahrung gemacht, das klingt jetzt echt banal, aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Baustein, dass es einfach unglaublich viel Verwechslung gibt, die ganz einfach damit zusammenhängt, dass Absender, Brands, Medien den gleichen Namen haben. Also ABC zum Beispiel gibt es als Network in den Vereinigten Staaten, gibt es auch in Australien. Das war im analogen Zeitalter überhaupt kein Problem, weil weit genug auseinander. Im Internet ist das ein Riesenproblem. Ein gutes Beispiel, was bei uns spielt, ist Bild-Zeitung, Bild Online auf der einen Seite und Bild-Blog. Und das Letztere ist ja ein Watchdog, ne, der im Prinzip die Bild-Zeitung quasi ständig deren quasi Fehler und ethischen Verstöße vorhält. Algorithmisch werden die ständig in einen Pott geworfen. Das finden natürlich beide nicht super. Und dazu kommt dann noch das aktuelle Phänomen, was so ein bisschen unter dem Stichwort Doppelgänger läuft. Das sind im Prinzip auch wieder böswillige Akteure, die einfach bekannte Medienmarken nutzen und sich dann irgendwie BBBC nennen oder CNN.com oder BIS oder was auch immer und so tun, als ob. Und das führt eben halt oftmals auch dazu, dass algorithmisch in den Empfehlungssystemen und der Indexierung die profitieren davon. Und es dauert dann immer eine ganze Weile, bis die eingefangen werden. Und deshalb haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich sowas wie ein Unique Identifier, also ein bisschen kennt man das von Büchern, so ein ISBN, so eine eindeutige Nummer für die Supply Chain, um im Prinzip das klar zu identifizieren und die Identität am Ende auch zu tracken. Und ISBN ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel auch deswegen, weil jeder kennt das, wenn man ein Buch in der Hand hält und auf die ISBN schaut, dann sagt die einem wirklich nicht viel mehr, als dass es sich sehr wahrscheinlich um ein Buch handelt. Aber sie sagt einem ja nicht, ob das ein gutes oder schlechtes Buch ist oder noch nicht mal, wer das geschrieben hat, ja. Und genauso ein Identifier, und es gibt noch andere schon existierende Identifier, sind aus unserer Sicht eben eigentlich so ein essentieller Baustein auf der Infrastrukturebene, um einfach Integrität des Informationsraums abzusichern. Und das Schöne, weil du sagst, wir wickeln das hier gerade entwickeln das als ISO, also als offiziellen Industriestandard. Das ist ja kein Gesetz, sondern das ist ein bottom-up selbstregulatives Instrument, wo sich ein Sektor zusammentut und sich bestimmte Regeln setzt, an die sich dann idealerweise auch alle halten. Und das ist das, was wir glauben, was ein sinnvoller Weg ist.
Also ich glaube, du hast auch daran mitgearbeitet oder arbeitest daran mit. So ein typischer Prozess ist erstmal, dass es ein Dokument gibt, der beschreibt, wie so ein Identifier funktionieren könnte. Mhm. Was könnten dann weitere Phasen sein, bis das irgendwann im Einsatz ist?
Also wir sind jetzt schon so weit, dass dieses Dokument, also dieses Standarddokument verabschiedet wurde, also in einem sehr, sehr komplizierten Prozess unter ISO-Regeln und eben von ISO auch veröffentlicht wird. Jetzt wahrscheinlich wird das im März geschehen. Und ein ISO-Standard gehört ja erstmal niemandem. Also jeder kann den verwenden. Und wir gehen im Moment davon aus, dass es vor allen Dingen Regulierungsbehörden sein werden, die zusammen einfach mit ihrer normalen Lizenzierung von Medien natürlich relativ einfach auch eine ID mit rausgeben können. Ein wesentlicher Anwendungsfall wird auch sein, also Generative AI, im Prinzip die Dokumentation und Verifizierung oder Authentifizierung von Quellen, um Large Language Models zu trainieren. dafür braucht man halt so eine ID. Also ohne das ist es relativ schwierig. Und wir haben ja ganz am Anfang auch schon darüber gesprochen, wie schwierig es ist, auch von außen, seien es jetzt 10.000 Flies oder auch Forschung, Wissenschaft, egal wer das von außen probiert, Plattformen zu verstehen. Und um das zu tun, braucht es ja nicht nur Daten, sondern strukturierte Daten, weil einfach nur Daten führen einen nirgendwo hin. Und eben um Daten zu strukturieren, um wirklich sinnvoll auch zu schauen, was da nicht passiert, ist so ein Identifier eben eigentlich eine Voraussetzung, eine Grundvoraussetzung. Also das sind vielleicht so ein paar Anwendungsfälle, die wir aktuell sehen.
Wahrscheinlich habt ihr das Ganze angegangen, auch mit der fast festen Überzeugung, dass Partner wie die USA sicherlich auch ein großes Interesse daran haben, irgendwie mitzuspielen. Meta, X vielleicht auch, aber jetzt gab es die Neujahrsrede, du hast es irgendwie, ich glaube, ein Neujahrsvideo von Zuckerberg genannt. Habt ihr das Gefühl, dass auch so ein Standard wie den ihr da gerade entwickelt, vielleicht jetzt weniger Chance hat, umgesetzt zu werden in den großen Plattformen, als vielleicht noch vor 6 Monaten?
Also da würde ich mich jetzt nicht trauen, eine Prognose abzugeben, aber was auf jeden Fall klar ist, ist, dass es nicht in diesen Vorwurf oder in diese Kategorie fällt von Zensur, weil das ist ja immer sehr, sehr contentgetrieben, wo es am Ende um die Frage geht, stimmt das ja oder nein, wer hat das gesagt, im Sinne von, will der irgendwie mir schaden? Und das war ja im Prinzip auch jetzt die Reaktion, die das ausgelöst hat, zum Beispiel Fact-Checking auszusetzen in den USA, und ohne dass wir jetzt in das Thema eintauchen und uns fragen, ist das eine gute Idee oder nicht und was bringt Fact-Checking am Ende, da geht's ja immer um den Inhalt. Und wir reden ja ausschließlich über die Identität des Absenders. Und ich gehe mal davon aus, dass auch Elon Musk oder Fox News und solche Akteure was dagegen haben, wenn sie irgendjemand kopiert und damit irgendwie Unsinn anstellt. Also auf dieser Ebene der Identität, glaube ich, können wir unter aktuellen Vorzeichen eine Verständigung erzielen. Und die Signale, die wir da bekommen, zeigen eigentlich auch in diese Richtung.
Selbst falls man vielleicht eine große Plattform nicht dazu bringt, mitzumachen, gibt es noch weitere Strategien, Menschen zu helfen, zu verstehen, wie ist etwas gemeint, welche anderen Interessen könnte der Absender haben, oder auch ganz einfach plump zu sagen, dieser Absender ist gar nicht der Absender, den ihr denkt. Das Stichwort ist Middleware-Ansatz. Was ist der Middleware-Ansatz und wie hilft er vielleicht heute schon oder könnte in der Zukunft helfen, dass ich weniger manipuliert werde, wenn ich mich im Internet bewege?
Ja, also das geht zurück auf einen Aufsatz von Francis Fukuyama, das ist ein Stanford-Professor, den vielleicht der eine oder andere kennt, der hat in den 90er Jahren mal was über The End of History geschrieben und lag damit knapp daneben, würde ich sagen, aber der hat im Prinzip die Idee zusammengefasst zu sagen, wenn es uns schon nicht gelingt, die großen Tech-Companies einzuhegen und die am Ende quasi schwierig oder auch teilweise sogar gefährlich zu nutzen sind, dann braucht es zwischen diesen Plattformen einerseits und den Nutzern andererseits weitere Technologie eben in der Mitte, Middleware, wie Plugins zum Beispiel, die es uns einfach ermöglichen, sicherer diese Plattformen zu nutzen. Also ein Beispiel kann sein, dass, was weiß ich, so ein Plugin dazu führt, dass, wenn ich einen Browser nutze oder eben Social Media, mir zusätzlich eben bestimmte Tags oder Labels angezeigt werden, die, was weiß ich, mir es ermöglichen zu sehen, wer ist der Besitzer dieser Firma, die das produziert hat. Das kann ein einfacher Wikipedia-Link sein zum Beispiel. Oder was mir jetzt gerade über den Weg gelaufen ist, was ich auch ein tolles Beispiel von Middleware fand, ein kleines Hilfsprogramm, was meine ehemaligen Twitter-X-Kontakte in Blue Sky transferiert. Das ist auch Middleware. Und letztendlich sind auch Protokolle wie so ein ISO-Standard, die eben einfach die Interoperabilität fördern in diesem System, fällt auch unter Middleware. Und meine Hoffnung ist, dass da einfach mehr Fokus, Investitionen, Innovation passiert in diesem Bereich. Weil wenn da mehr Angebot ist, was uns auch mehr Agency als Nutzer gibt und mehr Kontrolle über unsere eigene Mediennutzung, wenn das am Ende die großen Tech-Firmen schon nicht machen, dann wäre damit glaube ich, schon viel gewonnen.
Anton, ihr helft teilweise Plattformen auch zu verstehen, was ist vielleicht Fake News oder was sind Missinformationen oder was ist vielleicht auch strafrechtlich relevant und was nicht. Das heißt, ihr arbeitet da mit Schnittstellen, teilweise mit Plattformen zusammen. Du kennst dich technisch sehr gut aus. Du weißt, wie man skalierend im Internet Daten erhebt und analysiert. Was ist deine Einschätzung von den Entscheidungsträgern in Deutschland? Wie gut sind die eigentlich im Verstehen, was da so passiert? Wie gut ist Deutschland da eigentlich international im Vergleich auf diesem Thema Verarbeiten von Daten, Analysieren von Daten und irgendwie gute Schlüsse ziehen? Und was würdest du dir wünschen, wären so typische Muskeln, die wir in unserem Land trainieren sollten, damit wir einfach viel weniger angreifbar werden für Manipulationen auf zum Beispiel Social Media?
Ja, wir haben das vielen Leuten vorgestellt, ob das in der Politik ist, regierungsnah. Und die einzelnen Ansprechpartner hatten schon ein hohes Verständnis. Ich hatte mit Olaf einige Termine, hohes Verständnis. Aber es war eine gewisse, die sagten, wem sollen wir es denn hier geben? Wie gehen wir damit um? Das heißt, das, was Olaf eben mit der Mittelwehr gut beschrieben hat als eine Strategie, sah man ganz konkret, die Einzelnen fühlten sich dann schon überfordert. Ne? Die sagten, was machen wir da? Und wir haben auch wirklich rund ums um einige bekannte Institutionen haben wir das vorgestellt. Die waren teilweise auch sehr langsam, muss man auch dazu sagen. Die Budgets waren sehr gering. Das war immer ein Problem. Das heißt, eine Forderung wäre mehr Budget. Ich weiß, dass in Frankreich gerade auch nicht alles gut ist, aber da gibt es um Macron ein großes Budget. Und er hat gesagt, das Thema Desinformation im Internet ist ein großes Thema. Wir brauchen hier eine Taskforce. Das hört sich zwar auch mal toll an, aber ich glaube, es müssen im Verhältnis zu dem, was jetzt passiert, größere Budgets zusammengezogen werden. Föderale Strukturen sind auch nicht immer gut. Im Augenblick sprechen wir mit Akteuren. Olaf war auch, glaube ich, wieder in Berlin und die sagten, jetzt sind wir ja vor der Wahl, jetzt können wir gar nichts entscheiden. Ich laufe so ein bisschen durch die Lande und Olaf auch und wir sind so teilweise, ich will nicht sagen verzweifelt, aber wir sagen, wir haben eine Menge an Inhalten, wir können eine Menge an Hinweisen geben. Wir haben nicht die Lösung. Das Thema Mittelwehr, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Aber das Bewusstsein zu schaffen, halte ich für extrem wichtig, dass man sagt, was passiert da eigentlich? Es gibt wirklich Inhalte, wo wir uns wundern, die Olaf auch schön beschrieben hat, wo einfach Politiker bloßgestellt werden, die einfach sehr gut, sozusagen handwerklich gut produziert wurden. Die Parteien, wir waren auch bei den Parteien, die haben keine Idee über die Menge der Inhalte, über die Reichweite, über die Kraft der Interaktion, über die geschickte Aufbearbeitung und Aufbereitung. Also das ist das, wo man teilweise sagt, es ist wahnsinnig viel, es hat eine unheimliche Qualität von dem, was erreicht werden soll. Die Strategien sind vollkommen richtig aus Sicht der Absender. Und es ist natürlich ein Bildungsthema. Also ich freue mich, also das ist ein Bildungsthema, wo, glaube ich, auch in den Schulen viel passieren muss. Und ich meine, ihr kennt alle die TikTok-Nutzerzahlen, ihr wisst alle, was da passiert, ihr wisst alle, wie im Prinzip da Spiralen und Belohnungsmechanismen und Dopamin entsprechend ausgeschüttet wird. Da muss, glaube ich, auch viel erzählt werden. Also die Frage ist, wie schätze ich das ein? Ja, es fehlt nicht an Informationen, also es fehlt nicht daran, dass wir das nicht wissen, sondern es fehlt daran, wie werden gute Strategien entwickelt und gibt es vielleicht auch nochmal eine Initiative, die das Ganze so ein bisschen stärkt. Ich weiß nicht, Olaf, was ob du das noch ergänzt? Wir haben ja viele Termine gemeinsam gehabt, wo wir...
Also ich glaube, wie bei vielen Sachen ist es gar nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch des politischen Willens. Ich erinnere mich an ein Statement von Präsident Macron, ich glaube, das war im Rahmen eines G7-Gipfels, wo er zu seinen anderen Staats- und Regierungschefs sinngemäß sowas gesagt hat, wie Leute, die Menschheit ist mit so vielen existenziellen Krisen konfrontiert und es wird eher schlimmer. Also Krieg, Pandemie, Klimakatastrophe etc. Wie wollen wir diese Riesenprobleme überhaupt angehen, geschweige denn lösen, wenn wir uns nicht mal auf die Fakten einigen können, wenn wir nicht mal eine Diskussion überhaupt führen können? Also er hat im Prinzip dieses ganze Thema Desinformation auf so eine Art Metaebene gehoben, nach dem Motto, das müssen wir eigentlich zuerst fixen, um überhaupt eine Chance zu haben, alle anderen Themen irgendwie halbwegs sinnvoll anzugehen. Und ja, in Frankreich hat eine eigene Behörde für das Thema, in Dänemark hat das Kabinettsrang. Und bei uns gibt es eine Taskforce, in der alle Bundesländer sitzen, die Dienste, ich glaube ein halbes Dutzend Bundesministerien. Und das sind erstmal alles super kluge Leute. Und Anton, du hast es gut beschrieben. Die sehen das Thema, glaube ich, auch alle glasklar. Aber am Ende läuft das ja, würde ich fast sagen, auf Föderalismusreform raus. Weil unser System ist dafür nicht gemacht. Also schön wettermäßig ja. Aber in den Zeiten, in denen wir leben, glaube ich, hochgradig dysfunktional. Nochmal, also ist eine Frage des politischen Willens und nicht so sehr des Geldes.
Ja, und ich habe auch Erinnerungen, wir haben ja in dem Bereich auch, waren wir auch aktiv. Da waren Fragen, könnt ihr was rausfinden zum Thema Moorpolitik? Oder weil das trendet gerade und da gibt's ja jetzt irgendein Gesetz oder zum Thema Scholz, wo ich sage, das sind doch gar nicht, also es waren teilweise interessante Themen, wo ich nur sage, das hat jetzt mit Desinformation nichts zu tun. Also es wurden sich auch mit Themen beschäftigt, wo ich sage, ist vielleicht jetzt nicht ganz so wichtig.
Ich habe auch in den Parteiprogrammen für die Bundestagswahl jetzt keine großen Schwerpunkte dazu gefunden, ne?
Nee, das ist ja leider nichts Neues, wobei ich vielleicht auch nochmal mit dem kleinen, sozusagen kleinen positiven Drall zu geben sagen muss, wir waren schon mal besser. Also diese Runde heißt ja Digitale Vorreiter. Ich meine, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, schrecklicher Name, aber war in diesem Bereich ganz weit vorne. Also es war eigentlich das erste Gesetz in Europa, das die großen Tech-Companies ernsthaft quasi bei ihrer Verantwortung genommen hat. Und zwar erfolgreich. Und der Digital Services Act baut ja darauf auf. Also das ist schon, finde ich, erstmal auch ein positives Beispiel. Wir können das. Aber das ist jetzt auch schon wahrscheinlich 10 Jahre her. Und seitdem stehen wir uns, glaube ich, hauptsächlich selbst im Weg.
Ihr habt jetzt schon so ein kleines bisschen das anklingen lassen, dass ihr Termine habt, dass ihr sagt, die Ansprechpartner und Partnerinnen in den Terminen sind teilweise gut informiert, gut erreichbar, aber es fehlt halt die politische Priorität dahinter, dem Ganzen auch Aufmerksamkeit, Ressourcen und so weiter folgen zu lassen. Was sind weitere bemerkenswerte oder beeindruckende Erfahrungen oder Anekdoten oder Episoden, die ihr so in euren Berufen in den letzten 1,5 Jahren erlebt habt, damit wir vielleicht auch nochmal so verstehen, was so typische Themen sind, die euch über den Weg laufen?
Also ich muss nur sagen, dass Akteure wie eine Russia Today, als sie noch erlaubt waren, anrufen. Also das war für mich schon ein Highlight und sagten, die Mediazahlen, die stimmen nicht, die er veröffentlicht. Also, aber dass da einzelne Akteure wirklich anrufen und so offen damit umgehen und so offen sagen, weil wie Olaf sagt, es ist ja nicht alles strafbar, was da gemacht wird.
Ja, das Wenigste, ne, ist strafbar. Ja. Also was mir vielleicht einfällt, ist, passt wieder so ein bisschen in das Thema, was ist eigentlich das Muster und was passiert hier gerade, wenn man sich halt anguckt, wie jetzt speziell Elon Musk unterwegs ist. Das erinnert mich eigentlich fast an das, was wir vorhin besprochen haben, so nach dem Motto Chaos zu stiften einfach und zu destabilisieren. Also das ist jetzt reine Spekulation, wahrscheinlich werden wir es nie wissen, aber wenn man mal so diese America First Ideologie nimmt und es möglicherweise darum geht, auch einen globalen Konkurrenten wie eben Europa zu schwächen, dann würde das schon im Prinzip in diese Kategorie passen, was er da gerade tut. Weil inhaltlich ist das ja totaler Nonsens. Also, wenn man sich mal überlegt, das ist bei uns im Land die einzige politische Partei, die explizit gegen Elektromobilität ist, nämlich die AfD, sucht er sich ausgerechnet als Tesla-Chef aus, um sie zu fördern. Also finde den Fehler. Das hat überhaupt nichts Logisches oder Rationales. Und der Mann ist ja bei allem, was man über ihn sagen kann, hochintelligent. Also, da merkt man schon, das hat eine andere Ebene und eine andere Dimension. Und wie gesagt, das ist natürlich umso bedrohlicher dann dadurch, wenn man eben die Reichweite und den Impact sich anschaut.
Und vielleicht, es gibt aus meiner Sicht nicht die eine Anekdote, aber wenn man sich die Parteien ansieht und sich ansieht, was da auch von den Parteien veröffentlicht wird, da muss ich sagen, eine Partei, die jetzt, die AfD, die hat halt sehr geschickt und sehr effizient wie eine Werbeagentur das aufgezogen. Da gibt's Formate, die haben sozusagen ihre Schwäche genutzt. Sie haben ja sehr, sehr viel gesehen. Das heißt, das ist alles sehr professionell gemacht. Also das darf man auch nicht. Das ist kein Zufall, sondern was Social Media Effizienz angeht, sieht man eine Menge, die einfach handwerklich sauber gemacht werden. Also, ne, wenn es eine Kampagne wäre für die Einführung eines neuen Getränks, würde man sagen, gut gemacht. Ne? Da gibt's also eine hohe Konsistenz, eine klare Botschaft.
Ja, und eben auch die Emotionalisierung, ne? Das ist genau. Ja, so das Entscheidende dabei.
Ja, genau.
Ich verfolge auf YouTube den Erfolg eines Streamers, der alle möglichen Events von der AfD einfach live nach YouTube streamt. Und dann da irgendwie, also ist glaube ich One-Man-Show, aber der hat im Grunde jeden Tag, lädt er mehrere Videos hoch, fährt durch ganz Deutschland, streamt alles dann rauf, zeigt natürlich irgendwie, wie wenig Gegenliebe die AfD-Teilnehmenden oder die Demonstrierenden oder die Parteitags anwesend oder sowas von den Gegendemonstranten da so genießen. Und der Typ kriegt irgendwie jeden Tag ein paar tausend neue Follower gerade dazu. Also sozusagen billigstes Setup, größtmöglicher Reichweite. Der hat teilweise auf seinen Livestreams mehr Abrufe als irgendwie so aktuelle Dokumentationen von Spiegel TV oder von NDR oder Focus oder sowas. Also zu wissen, wie die Plattform funktioniert und dieses Game zu spielen, das ist, glaube ich, auch das, was ich so sehe, wo dann ein Parteimensch, der irgendwie gerade Wahlkampf ist, es nicht schafft, irgendwie jeden Tag 3, 4, 5 kurze Videos von sich hochzuladen und damit es schon per Default einfach nicht hinbekommen wird, die Reichweite seiner Zielgruppe auf dieser Plattform zu capturen. Und das ist halt wirklich, wirklich krass. Da ist die AfD auf den ganzen Portalen, wo ich so zugucke, mit Abstand vorne. Aber auch meiner Meinung nach nicht, weil irgendwie einer da sitzt und sagt, ich habe hier den absoluten Masterplan und bin 20 Mal schlauer als alle anderen, sondern weil sie, in dem Fall ist es halt Output, Frequenz, weil sie das einfach irgendwie hinbekommen mit ihren Fans, AktivistInnen und so weiter. Das ist schon krass.
Ja. Aber vielleicht bist du da auch so ein bisschen selber in die Falle gelaufen, weil wenn du sagst, diese enorme Reichweite, die kann ja auch gekauft sein. Und das Interessante ist ja oftmals, dass dann diese Reichweite von Dritten gekauft wird, also im schlimmsten Fall von außen. Also es gibt ja unglaublich viele Möglichkeiten, die diese Plattform bieten, eben halt erstens Reichweite zu beeinflussen und zweitens auch solche Aktivitäten, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, zu monetarisieren, mit Anreizen auszustatten. Und Rumänien war jetzt ja so ein Beispiel. Ne? Da kommt irgendein sozusagen Außenseiter als Präsidentschaftskandidat und gewinnt plötzlich die erste Runde. Und das ist ausschließlich durch alle möglichen verschiedenen Arten von quasi Boosting und Unterstützung, wie es ausschaut, aus Russland, passiert. Das heißt, wenn du auf die Follower guckst und dich fragst, oh Mann, der macht irgendwie alles richtig und wie cool, ja, und wie schlau, dann kann das auch andere Gründe haben.
Und ich meine, da gab es früher immer den Begriff, das Bot-Netzwerk. Wir haben das mal auch technologisch untersucht. Das Bot-Netzwerk ist nicht mehr State of the Art und war auch nie so besonders wichtig, das, was wir erkennen konnten. Sondern wie Olaf sagte, die Plattformen selber haben halt eingebaute Mechanismen. Und wenn man das gut versteht, da brauche ich kein Bot-Netzwerk. Also muss ich mich gar nicht sozusagen im Graubereich bewegen und irgendwelche IP-Adressen irgendwie horten, sondern das geht auch alles viel einfacher. Also das ist halt Handwerk im Endeffekt.
Ja, das ist also spannend, Olaf, weil ich habe natürlich die Kennzahlen, die ich so, also YouTube ist so meine Plattform, die ich ganz gut kenne, und habe dann natürlich geguckt, kommentieren die Leute auch, sehen die Kommentare echt aus, liken die auch, ist das Liken einigermaßen echt, und das waren so alles wirklich hervorragende Werte in diesem einen Beispiel, das ich da jetzt gerade so meine, aber trotzdem kann es natürlich schon sein, dass irgendjemand es schafft, dann vielleicht über Telegram-Kanäle oder sowas viele Leute zu erreichen und zu sagen, guck mal, der ist gerade wieder live. Unfassbar, was der schon wieder zu berichten hat. Und dass er dann sozusagen darüber profitiert. Das heißt, der macht den Job auf der Plattform einfach sehr gut. Aber vielleicht, hast du total recht, gibt es Möglichkeiten, ihn auf anderen Plattformen dann vielen Leuten vor die Nase zu schmeißen, sodass erstmal er einen riesen Vorteil hat in den ersten Minuten, die er live geht vielleicht, und dann viele Leute irgendwie raufklicken auf den Link und dann die Plattform gleich denkt, oh, da sind viele dann interessiert, dann kriegen viele weitere das jetzt auch nochmal vor die Nase gesetzt. Insofern spannendes
Feedback. Genau. Und die Sichtbarkeit kannst du ja auch kaufen. Und das siehst du ja nicht von außen.
Ja, in diesen Live-Übertragungen auf YouTube ist das, glaube ich, nicht ganz so einfach. Aber zumindest sozusagen habe ich durch das Zuhören jetzt bei dir, bin ich nochmal auf die Idee gekommen, dass auch einfach dieser initiale Push über Telegram oder sowas, über Gruppen, dass das tatsächlich nochmal passieren kann, ohne dass man es von außen mitbekommt. Das ist spannend. Okay, toll. Eine Frage hatte ich noch an euch. Ja, Community Notes. Sagt ihr, das ist im Grunde etwas, was gut funktionieren kann? Oder ist Community Notes so ein bisschen den Bock zum Gärtner machen?
Also auch dazu gibt es ja mittlerweile auch einiges an Forschung. Ich glaube, es ist kein Entweder-Oder. Ich glaube, das ist ein Instrument, was als zusätzliches Feature vielleicht seine Berechtigung hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt eine professionelle Überprüfung von Fakten komplett ersetzen kann, schon gar nicht jetzt unter journalistischen Kriterien. Das ist was völlig anderes und hat aus meiner Sicht genauso eine Berechtigung. Ich glaube, am Ende ist einfach die Frage, bringt das was? Also wenn ich irgendjemandem jetzt sage, das ist aber vielleicht falsch, sagt der dann, oh ja, stimmt, ich informiere mich nochmal anderswo und ändere vielleicht meine Meinung. Wie wahrscheinlich ist das? Und wollen die Leute überhaupt erzogen werden sozusagen? Also will jemand, der ins Flugzeug steigt, erstmal den Lebenslauf des Piloten lesen und dann irgendwie noch einen Luftfahrt-Literacy-Kurs machen, um auch genau zu wissen, wie das Triebwerk funktioniert, um sich dann am Ende als Kunde und Passagier da sicher zu fühlen. Ich glaube, die Leute wollen das eigentlich alle gar nicht. Und das, oder zumindest in bestimmten Bubbles, die eben, ja, das auch tatsächlich toll finden. Das sind, glaube ich, so die Grenzen von Fact-Checking und am Ende dann auch Community-Notes, die ich eher hinterfragen würde.
Die Chance, dass das zukünftige Kabinett diese Folge von unserem Podcast hört, ist vielleicht nicht unendlich groß, aber sie ist größer als null. Stellen wir uns jetzt mal vor, das zukünftige Kabinett hört jetzt sozusagen die nächsten 60, 70 Sekunden zu. Was sind Dinge, die ihr denen gerne sagen möchtet? Einmal vielleicht auf der inhaltlichen, regulatorischen Ebene Olaf und vielleicht auch einmal auf der technologischen Seite Anton. Das würde ich gerne mal wissen. Wer von euch zuerst möchte, kann gerne anfangen.
Vielleicht fange ich einfach mal an. Also ich denke mir, die Tatsache, wie viel gibt's an Desinformation und wie stark ist es ausgeprägt, das ist ja etwas, was erkennbar ist, messbar ist, aufzeigbar ist. Und damit fängt das im Prinzip an. Das heißt, wir sprechen alle über Desinformation und es gibt sozusagen wesentlich mehr, was man sich schon anschauen kann und wo man dann hinterher auch ableiten kann. Also ich glaube, das ist gar nicht so technologisch, sondern erstmal zu sagen, es gibt schon eine ganze Menge an Informationen, die man nutzen kann, um das auch besser zu verstehen. Und das andere ist wirklich auch ein Wunsch, in Bildung in dem Bereich zu investieren. Dass man einfach sagt, wenn Jugendliche in einer gewissen Altersgruppe 70 Stunden die Woche auf TikTok hängen, dann ist es nicht die FAZ und nicht die Bild und nicht die Süddeutsche. Also das wären die beiden Punkte, dass man einfach sagt, da muss im Prinzip was im Bildungsbereich bestehen, aber auch in der Politik muss verstanden werden, wie unreguliert diese Sphäre ist.
Ja, danke. Olaf?
Ja, es hat alles mit politischem Wille und Prioritäten zu tun. Ich glaube, es ist im ureigensten Interesse jedes Politikers zu verstehen, dass eigentlich egal, um welches Thema er sich gerade vielleicht bemüht oder Mehrheiten irgendwo zu gewinnen, wenn der Informationsraum komplett dysfunktional ist, wird das nicht gelingen. Also das, was ich vorhin sagte mit dem Zitat von Präsident Macron, das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung für jedes andere Politikfeld. Und was es halt besonders dringend gerade macht, das sind halt keine Zeiten für Schönwetterpolitik, wo man mal irgendwie sich zurücklehnen kann und dann irgendwie eine Arbeitsgruppe oder einen Stuhlkreis zusammenruft, sondern das ist, sind leider Gottes in diesem konkreten Themenfeld Kriegsbedingungen, das muss man wirklich so sagen. Und das, die erfordern halt ein anderes Tempo, eine andere Gewichtung, glaube ich. Und ich glaube, das sollte sich jeder, der politisch Verantwortung trägt, vor Augen halten.
Dankeschön. Könnt ihr uns zum Abschluss noch so eine Art 3-Punkte-Checkliste geben, die ich im Kopf haben sollte, die so ein bisschen dafür sorgt, dass ich vielleicht nicht auf jeden Unsinn reinfalle oder ein bisschen kritischer vielleicht auch helfe, Weiterverteilungsketten selbst zu brechen? Oder ist das einfach zu individuell, als dass ich irgendwie auf 3 Punkte achten kann?
Also ich kann nur sagen, wie ich selber versuche, mich zu verhalten. Das ist auch, glaube ich, nur ein Punkt und keine 3. Also ich denke mir immer und beobachte mich ja, versuche zumindest mich zu beobachten, auch so ein bisschen selber bei der Nutzung von Medien. Und ich denke immer oder nehme mir vor, wenn immer ich emotionalisiert bin, egal ob ich jetzt wütend bin oder euphorisch oder was auch immer, würde ich kein Auto kaufen, sondern würde mich erstmal runterregeln oder würde auch nicht irgendwie einen Versicherungsvertrag abschließen oder Aktien kaufen. Und so muss man, glaube ich, auch versuchen, wirklich Informationen zu konsumieren. Und das andere, alles, was einen emotionalisiert, ist Entertainment. Das hat auch seine Berechtigung, aber das ist einfach eine völlig andere Kategorie. Und ich glaube, also das hilft mir persönlich immer, das so ein bisschen auseinanderzuhalten.
Das finde ich extrem gut, kann ich auf jeden Fall unterstreichen und mich dahingehend so ein bisschen zu trainieren und zu sagen, die Entscheidung nicht in dem Moment zu treffen, in dem die Emotionalität oder Emotionalisierung am höchsten ist, finde ich wahnsinnig wertvoll. Das finde ich einen guten Punkt.
Und toll. Vielleicht handwerklich ist es schon mal ganz gut, mal ein neues Konto anlegen bei irgendeinem Service. Dass man, dass man einfach sagt, ich mache jetzt mal TikTok, Instagram und dann sehe ich erstmal, weil die Algorithmen sind so gut und so schlau. Einfach mal sehen, wie schnell werde ich da wieder eingefangen, nur um das zu verstehen. Ich weiß noch, mein Sohn, der ist jetzt mittlerweile erwachsen, der hatte mal die Idee, dass er irgendwelche Telefonnummern weitergeben wollte, weil er was gewinnen konnte. Da habe ich ihm eine SIM-Karte für gekauft, damit er sieht, wer schickt denn da jetzt Nachrichten? Und wenn man sagt, komm, versuch da mal so eine Art Bereich zu finden, wo du mal sowas ausprobieren, wenn man Zeit hat. Ne? Und leg mal ein neues Konto an. Und er war erstaunt, wie viele Leute auf einmal seine Handynummer hatten. Und mal so eine Nullmessung ist mal auch ganz gut, glaube ich. Aber ich fand den Beitrag vom Olaf auch sehr schön. Wenn ich emotionalisiert bin, dann sollte ich kein Auto und keine Versicherung kaufen und keine Aktien.
Vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung zu der Nullmessung. Die doppelte Nullmessung ist, wenn du zu dem neuen Account auch noch über ein VPN dich über ein anderes Land einwählst, dann hast du wirklich eine komplette andere Erfahrung und einen totalen Reset.
Das mit der Nicht-Auto, kein Auto kaufen, hören natürlich die Autohersteller jetzt nicht gern, aber da müssen sie jetzt leider durch. Ihr beiden, wir haben jetzt über viele Themen gesprochen. Ich habe das, glaube ich, verstanden. Ich verstehe, wie ihr euer Geld verdient. Ich habe ein bisschen verstanden, was da alles so vor uns liegt. Ich fand es auch sehr gut, Olaf, dass du auch so weit gehst, zu sagen, das sind im Grunde kriegsähnliche Situationen da draußen und wir sind da gar nicht so drauf vorbereitet wahrscheinlich. Das muss man, glaube ich, auch sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, denn da gibt es keinen Weg dran vorbei. Das ist einfach so und das entwickelt sich auch mit Hilfe von AI eher schneller als langsamer weiter. Haben wir ein Thema vergessen, was noch einmal relevant ist für heute fürs Gespräch oder habe ich irgendwas falsch dargestellt, wo ihr sagt, das hätte ich Christoph am liebsten währenddessen schon gesagt, aber jetzt ist es zu spät?
Also ich denke mal, Themenbereiche, an die wir anknüpfen können, die Rolle von TikTok und so weiter, gibt es unheimlich viele. Aber ich glaube, für den definierten Bereich waren wir, glaube ich, sehr, sehr gut unterwegs aus meiner Sicht.
Okay. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, irgendwie auch ein Stück weit immer eine positive Einstellung zu behalten. Natürlich ist Technologie niemals nur gut oder schlecht, sondern hängt immer davon ab, wie man sie verwendet. Und wir könnten ja auch, und haben wir ja ein bisschen auch gemacht, 1000 Beispiele aufzählen, wie natürlich all diese Instrumente unser Leben auch bereichern. Und das finde ich immer auch nochmal wichtig zu sagen, damit man irgendwie nicht am Ende in so einem schwarzen Loch landet. Aber es ist natürlich irgendwie auch sehr, sehr abhängig vom verantwortlichen Umgang. Und ich glaube, das ist einfach so die Herausforderung.
Perfekt. Vielen Dank. Also ich finde das Thema unfassbar spannend und bin mir auch sicher, dass wir irgendwie easy noch eine Dekade brauchen, um zu verstehen, wie leicht wir vielleicht irgendwie durch bunte Bilder, durch traurige Geschichten, durch glückliche Geschichten zu Emotionen gebracht werden und dann der Moment besonders hoch ist, manipuliert zu werden.
Insofern hatte Angela Merkel ja mit ihrem Begriff Neuland sogar recht, ne? Ja. Wenn du jetzt gerade sagst, wir werden vielleicht noch 10 Jahre brauchen.
Also, ne, also ich, um einfach mal darzustellen, dass es jetzt nichts ist, was irgendwie in der nächsten ersten Legislaturperiode irgendwie gelöst ist, sondern ich glaube, wir sind da, ne, tatsächlich noch relativ am Anfang. Euer Input dazu war wirklich sehr, sehr schön. Lieben, lieben Dank, Anton, und lieben Dank, Olaf.
Vielen Dank, Christoph.
Dankeschön.
Wir haben von euch noch interessante Links. Es gibt noch Details zu euch. Also wir haben Shownotes natürlich zur Folge und ich glaube, Olaf, vielleicht wolltest du noch irgendwie ein, zwei Dinge uns geben, die wir da irgendwie verlinken können. Dann machen wir das noch. Also schaut bitte auf jeden Fall nochmal in die Shownotes. Da stellen wir nochmal so ein bisschen zusammen, was Anton und Olaf so machen, beziehungsweise vielleicht auch nochmal ein, zwei interessante Links, die ihr euch dann nochmal angucken könnt. Euch zu Hause, lieben Dank fürs Dabeisein. Lasst uns gerne Feedback da. Das war wieder eine tiefe, längere Diskussion zu einem Thema. Mich hat es sehr interessiert, aber ich bin auch sehr interessiert daran, was du besonders spannend fandest heute oder was dich besonders überrascht hat oder welche Frage ich vielleicht noch hätte stellen sollen, die ich jetzt heute nicht gestellt habe. Für jedes Feedback sind wir dir dankbar. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, jeden Montag bei Digitale Vorreiter innen und einmal im Monat am letzten Freitag des Monats mit dem Inside Talk, so wie heute von Vodafone Business. Ganz liebe digitale Grüße an euch von
Anton,
Olaf
und Christoph. Macht's gut, ciao.